Seien Sie herzlich gegrüßt, alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Nachmittag Renate Mewes. Unser Thema in dieser Sendung: 100 Jahre Passionisten in Deutschland. Wir freuen uns, Pater Gregor Lenzen, Passionist in Eichstätt, begrüßen zu dürfen. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Grüß Gott, Frau Mewes.
Passionisten sind Mitglieder der Kongregation vom Leiden Jesu Christi. Diese katholische Ordensgemeinschaft wurde 1720 vom heiligen Paul vom Kreuz gegründet. Ein erstes Kloster gab es in der Toskana in Italien. Heute ist die Ordensgemeinschaft verbreitet auf allen 5 Erdteilen. In Deutschland gibt es die Passionisten seit 100 Jahren. Dieses Jubiläum nehmen wir als Anlass, auf den Ursprung und die Gründung des Ordens in Deutschland zu schauen. Pater Gregor Lenzen, am 13. Juni 1922, also in diesen Tagen vor 100 Jahren, wurde in Deutschland der Orden der Passionisten zu einer sehr schwierigen Zeit gegründet. Die Vorgeschichte der deutschen Gründung geht jedoch nicht auf Italien zurück, sondern auf einen anderen Kontinent.
Richtig, Frau Mewes. Und da geben Sie mir mein Stichwort. Es wäre ja naheliegend zu denken, dass die Passionisten nach Deutschland aus ihrem Ursprungsland Italien gekommen wären, aber dem war nicht so. Und zwar gibt es da eine Geschichte vor der Geschichte unserer deutschen Gründung, und die führt uns nach Nordamerika, also über den Atlantik in die USA. Da darf ich jetzt kurz etwas ausholen. Die Passionisten sind auf Einladung des Bischofs von Pittsburgh im Jahre 1852 in die USA, nach Amerika gekommen. Eine kleine Gruppe von Pionieren, hauptsächlich Italiener waren das. Aber einer in dieser Gruppe war dieser Pater Stanislaus, der aus Preußisch Polen gebürtig war und der deutschen Sprache mächtig war. Man muss nun dazu sagen, dass die Einwanderer in Amerika damals sich noch in ihrem eigenen Sprachgefüge, in ihrer eigenen Kultur gesammelt haben und so einfach Sprachgruppen auch innerhalb des Landes gebildet haben. Und eben auch kirchlich eigene landessprachliche Pfarreien gebildet haben. Und dieser Pater Stanislaus, weil er eben des Deutschen mächtig war, wurde schon bald zum Pfarrer einer schnell anwachsenden deutschsprachigen Gemeinde in Pittsburgh, der St. Michaelspfarrei. Und diese deutschen Katholiken der St. Michaelspfarrei unterstützten nun unsere Passionisten, Pioniere in Pittsburgh in besonderer Weise. Und die Mitbrüder, den Eifer dieser deutschen Katholiken anerkennend, entschlossen sich dann auch, ihr erstes Kloster im Umfeld dieser deutschsprachigen Pfarrei in Pittsburgh zu gründen. Und sobald das neue Kloster von einer kleinen Schar von Religiosen bezogen war, meldeten sich auch sofort mehrere junge Männer, deutscher und auch amerikanischer Abstammung, aber eben auch deutscher Abstammung, von deutschen Einwanderern, und baten um Aufnahme in die in Amerika noch junge Kongregation der Passionisten. In der Folge wurde dann in Pittsburgh auch eine sehr schöne Kirche in Verbindung mit dem ersten Kloster gebaut, die damals dem noch seligen Paul vom Kreuz geweiht wurde. Seine Seligsprechung erfolgte ja erst 1853. Und in all diesen kostspieligen Unternehmungen, Bau des Klosters und der Kirche, und zur Erhaltung der zahlreichen Klosterfamilie, die immer zahlreicher wurde, wurden unsere Mitbrüder hauptsächlich von diesen deutschen Katholiken der St. Michaels Pfarrei in Pittsburgh unterstützt, deren Güte von unserer Kongregation dann auch niemals vergessen wurde. In der Folge wurden dann weitere Niederlassungen in den USA errichtet, also nach Pittsburgh ging es dann weiter an den Eriesee und auch in die Nähe von New York. Und immer da, wo unsere Mitbrüder eine neue Niederlassung eröffneten, übernahmen sie neben der Seelsorge für die englisch sprechenden Katholiken immer auch die Seelsorge für die jeweils deutsche katholische Gemeinde vor Ort. Also diese Verbindung zu den deutschsprachigen Katholiken, den deutschen Einwanderern in den USA blieb bestehen. Und in einer Schrift, in einem historischen Bericht über die Gründung unserer Mitbrüder in den USA aus dem Jahre 1873 lesen wir: Mit innigster und herzlicher Dankbarkeit bekennen die amerikanischen Passionisten, dass sie immer gefunden haben, dass die deutschen Katholiken stets ihre besten und gläubigsten Freunde waren. Zitat Ende. Nun, vor diesem Hintergrund wird es verständlich, warum gerade unter unseren amerikanischen Mitbrüdern dann schon lange die Hoffnung gehegt worden war, unsere Kongregation auch in den deutschen Stammlanden zu errichten. 1905 wurde diese Frage bereits auf dem Generalkapitel in Rom diskutiert und die stärksten Befürworter eines solchen Unternehmens waren eben die Provinzielle aus Amerika und auch aus England. Doch die Zeit war offensichtlich noch nicht gekommen. Als der später seliggesprochene Ordensgeneral Pater Bernhard Maria Silvestrelli, der bis 1907 unsere Kongregation leitete, einmal gefragt wurde, wann denn nun die Passionisten nach Deutschland gehen würden, hat er ein prophetisches Wort gesagt, nämlich nach dem nächsten Krieg. Gut, er hat das schon vorausgesehen, gemeint war der Erste Weltkrieg 1914-18, der bis von 1914 bis 18 gedauert hat. Und dieses Wort des damals greisen Ordensgenerals ist dann tatsächlich auch Wirklichkeit geworden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden dann von Amerika aus die ersten Schritte eingeleitet zu einer Gründung der Passionisten im deutschsprachigen Umfeld, im deutschsprachigen Raum. Man kann also sagen, die nordamerikanischen Passionistenprovinzen des Heiligen Paul vom Kreuz und des vom Heiligen Kreuz, jede Provinz trägt ja bei uns einen Beinamen, die haben personell und materiell tatkräftig geholfen, damit es zu dieser Gründung in Deutschland und dann auch in Österreich kam. Insgesamt haben 31 Mitbrüder aus den USA in unserer deutschen Gründung gearbeitet. Einige von ihnen haben dabei den größten Teil ihres Ordenslebens bei uns verbracht. Aber kehren wir noch einmal zu den Anfängen zurück. Am Anfang steht meistens ein konkreter Mensch, konkrete Personen, die eine Vision haben. Dies war im Blick auf die deutsche Gründung der Passionistenpater Valentin Lehnert aus der amerikanischen Ostprovinz vom Heiligen Paul vom Kreuz. Seit Jahren bewegte ihn, den Sohn deutscher Auswanderer, der Gedanke, unsere Kongregation auch in der alten Heimat in Deutschland einzupflanzen. Und es ist letztlich seiner Entschlossenheit und Ausdauer zu verdanken, dass schließlich der erste Schritt in diese Richtung gemacht wurde. Pater Valentin kam anlässlich der Heiligsprechung von Gabriel Possenti am 13. Mai 1920 nach Rom in unser Mutterhaus, das Mutterhaus unserer Kongregation, nach Santi Giovanni Paolo auf dem Monte Celio. Und bei dieser Gelegenheit unterbreitete er dem damaligen Generaloberen seine Pläne bezüglich einer Gründung in Deutschland. Nach der Heiligsprechung von Gabriel fand dann auch ein Generalkapitel statt vom 18. Mai bis 3. Juni 1920. Aber in der Sache, in der Angelegenheit einer deutschen Gründung wurde noch nichts unternommen. Erst im darauf folgenden Jahr, 1921, kam der wiedergewählte Generalobere Pater Silvio Divezza zur Visitation nach Nordamerika in die Provinz des heiligen Paul vom Kreuz. Und Pater Valentin brachte wiederum sein Anliegen der deutschen Gründung vor. Und diesmal stimmte Pater General zu und beauftragte ihn und Pater Viktor Koch, die Errichtung des Ordens in Deutschland vorzunehmen. Interessanterweise wurde aber nicht Pater Valentin, der ja die eigentliche Inspiration zu dieser Gründung hatte, wurde nicht Pater Valentin zum Oberen beauftragt, sondern Pater Viktor Koch, ebenfalls Kind deutscher Einwanderer, der damals, zum damaligen Zeitpunkt gerade Rektor, also Hausoberer des Klosters in Pittsburgh war. Er wurde als Verantwortlicher mit der Gründung in Deutschland beauftragt, zum Oberen der Neugründung ernannt. Beide Patres, Valentin und Viktor, machten sich dann im Frühjahr 1922 nach Rom auf. Und zwar fand zu dem Zeitpunkt ein eucharistischer Kongress in Rom statt und es waren auch viele Bischöfe aus Deutschland anwesend, die an diesem Kongress teilnahmen. Und das bot natürlich die gute Gelegenheit, mit deutschen Bischöfen in Kontakt zu treten. Das haben unsere Mitbrüder dann auch getan und auf Anraten des Generaloberen wandten sich die Patres Viktor und Valentin vor allen Dingen an Kardinal Faulhaber, den damaligen Erzbischof von München, der sie im Anima-Kolleg in Rom damals empfing, freundlich empfing, aber seine Antwort bezüglich einer möglichen Gründung in Deutschland, in seiner Erzdiözese zum Beispiel, war ein klares Nein. Das war zunächst ziemlich ernüchternd für unsere beiden Patres. Hintergrund war, die während des Kulturkampfs unter Bismarck aus Deutschland vertriebenen Orden waren in der neuen Weimarer Republik alle wieder zurückgekehrt. Und die bayerischen Bischöfe hatten auf einer Versammlung beschlossen, keine neuen Orden in ihren Kirchenprovinzen zuzulassen. Als Gründe führte Kardinal Faulhaber die Nachwirkungen des Kulturkampfes an, die unsichere politische Lage, auch den Widerstand seitens der Sozialisten und auch die schreckliche wirtschaftliche Armut des deutschen Volkes nach dem Ersten Weltkrieg. Trotzdem wollte sich Pater Valentin nicht so leicht geschlagen geben und erklärte seiner Eminenz die Zielsetzung unserer Kongregation, die ja vor allem in der Verkündigung des Kreuzes und Leidens Jesu Christi bestand, und zwar in Volksmissionen und bei Exerzitien. Dieser Gedanke gefiel Kardinal Faulhaber wiederum sehr, und er erzählte den beiden dann von einem alten Kloster in seiner Diözese, das er gerne einem Orden übergeben würde. Er hatte dabei das alte Kloster in Fürstenfeldbruck bei München im Blick. Und dann machte er mit den beiden Patres einen Termin aus für ein Treffen mit ihm in München in Bayern. Und zwar sollte das nach der von Leichnamsprozession in diesem Jahr 1922 geschehen. Und so kam es dann, dass unsere beiden Patres, Viktor und Valentin, am 13. Juni 1922 nach München kamen und deutschen Boden betraten. Und die Fronleichnamsprozession war dann nur 2 Tage später, am 15. Juni. Also es sind jetzt genau 100 Jahre, weil diesmal ist Fronleichnam in diesem Jahr am 16. Juni, also 15. 16. Juni ist fast genau das gleiche Datum vor 100 Jahren, als Faulhaber dann unsere beiden Passionistenpatres im Palais empfing nach der Fronleichnamsprozession und ihnen noch einmal darlegte, dass es sich um das Kloster in Fürstenfeldbruck handelte, als Gründungsobjekt 18 Kilometer von München entfernt. Sie sollten sich dieses Gelände einmal anschauen. Er riet ihnen nicht, den Habit, das Ordenskleid zu tragen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Was die beiden vorfanden, als sie dorthin kamen, war eine riesige Klosteranlage mit einer der größten Barockkirchen in ganz Deutschland. Und die Besitzverhältnisse waren sehr, sehr unklar. Es gab verschiedene Besitzer, unter anderem auch die staatliche Regierung selber. Es gab einen großen Renovierungsbedarf. Man hätte Unsummen an Geld in dieses Projekt hineinstecken müssen. Mit einem Wort, das ganze Projekt war im Grunde nicht realistisch für eine Gründung der Passionisten in Deutschland. Als der Kardinal diese Reaktion unserer beiden Patres hörte, hat er ihnen praktisch gesagt, dass sie dann in dem Fall doch wenigstens eine Pfarrei übernehmen sollten im Osten von München und den Bau einer Pfarrkirche finanzieren sollten. Aber dem stand nun wieder entgegen die klare Vorgabe von Seiten unseres damaligen Ordensgenerals Pater Silvio, der nicht die Erlaubnis zur Übernahme einer Pfarrei geben wollte, denn nach dem Ideal unseres heiligen Ordensvaters Paul vom Kreuz sollten wir als Passionisten eben gerade nicht in der Pfarrseelsorge wirken, sondern in der außerordentlichen Seelsorge, in der Missionsarbeit bei Volksmissionen und Exerzitien und frei bleiben für diese Form der außerordentlichen Seelsorge. Und im Sinne dieses Ordensideals, im Geiste dieses Ordensideals, sollte auch die Gründung in Deutschland von Anfang an vorgenommen werden. Also eine Übernahme oder die Übernahme einer Pfarrei kam nicht in Frage. Und da war dann schon der Punkt erreicht bei Kardinal Faulhaber, dass er sagte, ja dann müssen halt die Passionisten wieder seine Diözese verlassen. An diesem kritischen Punkt trat ein Mann auf, und zwar der damalige Generalvikar von München, Dr. Michael Buchberger, der spätere Bischof von Regensburg, der auch schon mit den Patres in Verbindung gekommen war und der nun den Vorschlag, Kompromissvorschlag machte, dass die Passionisten doch, wenn sie schon keine Pfarrei übernehmen wollten oder konnten, doch das Geld für den Bau einer Pfarrkirche geben konnten, und zwar in der Nachbarschaft von Pasing. Man hatte da Obermenzing im Blick, dort sollte eine neue Pfarrkirche gebaut werden, eine neue Pfarrei entstehen. Und die Passionisten hätten nicht die Verpflichtung, diese Pfarrei zu übernehmen. Aber die Finanzierung sollte durch sie gesichert werden. Als diese dann durch die Passionisten finanzierte Kirche in Obermenzing eingeweiht wurde, das war im Jahre 1924, ging Kardinal Faulhaber praktisch indirekt auf die Spender dieser Kirche ein, also die das Geld für den Bau dieser Kirche gegeben haben, als er sagte in seiner Predigt, denn unser Volk geht jetzt auch einen Passionsweg. Es war ja die Zeit der Inflation damals und der Arbeitslosigkeit. Er sagte, all unseren schwer leidenden Mitmenschen, den Familienvätern, die so hart das Brot für die Familien verdienen müssen, den Arbeitern, die infolge der Arbeitslosigkeit mit Sorge dem Winter entgegenblicken, all ihnen, die heute einen Passionsweg vor sich haben, wollen wir die Passionskirche als Trost auf ihren Weg stellen und ihnen sagen, auch diese Wunde wird schließlich verklärt und wieder leuchtend uns entgegenstrahlen. Und der schon genannte Generalvikar Dr. Buchberger hatte unseren Mitbrüdern dann auch den Wink gegeben, im Blick auf einen passenden Standort für das künftige Kloster. Und zwar hatte er sie auf das sogenannte Schloss Gatterburg in Pasing aufmerksam gemacht, einer großen Villa mit dazugehörigen Gebäuden und großem Gelände. In Pasing, einer Vorstadt von München, Pater Valentin ging selber dorthin, inspizierte die Lage und warf eine Medaille des heiligen Josef über das Gitter in den Garten, damit die Wege zum Erwerb dieses Besitzes geebnet werden sollten. Dieser Platz war ideal geeignet für ein kleines Seminar, mit dem unsere Mitbrüder ja diese Gründung in Deutschland beginnen wollten, um den Ordensnachwuchs zu sichern. Warum ideal? Weil nur 4 Minuten Fußweg waren vom Schloss Gatterburg zu einem staatlichen Gymnasium in Pasing. Bei all den Verhandlungen und Bemühungen wurde bald klar, dass man noch einen dritten Mann zumindest brauchte für die Gründung und man bat hier um die Mithilfe von Pater Leopold Schneider, ebenfalls einem Deutsch-Amerikaner aus der amerikanischen Mutterprovinz, der im Januar 1923 dann in München ankam. Diese drei Mitbrüder lud dann der schon mehrmals genannte Generalvikar Buchberger ein, bei ihm im sogenannten Priesterhaus in der Sendlinger Straße zu wohnen. Dieses Gebäude gibt es heute noch und es ist einer schön geschmückten Fassade versehene Haus neben der berühmten Asamkirche in der Sendlinger Straße in München, wo unsere Mitbrüder nun auch Gelegenheit hatten, jeden Tag die Messe in dieser Kirche feiern zu können. Und schließlich am 14. Dezember endlich 1923 konnten unsere Patres ihr neues Heim Schloss Gatterburg beziehen. Zunächst aber nur 4 leere Räume, denn die noch lebende Gräfin Gatterburg beanspruchte immer noch für sich und ihre Dienerschaft das restliche Gebäude. Seit dem Einzug in das Schloss wurde den Patres auch die nahegelegene alte Pasinger Pfarrkirche für die Gottesdienste zur Verfügung gestellt. So war nun also der Anfang gemacht in einer schwierigen Zeit. Wie gesagt, also erinnern wir uns, am 8. 9. November 1923 fand der Hitlerputsch in München statt, der Marsch auf die Feldherrenhalle. Im Land herrschte Inflation. Die Wirtschaft stand vor dem Kollaps, Hunger und Not herrschten im Reich. keine leichte Zeit für unsere Passionisten, Pioniere in Deutschland. Aber zu Hause in der Mutterprovinz in Amerika auf dem 21. Provinzkapitel der Paul vom Kreuz Provinz kommentierten die Kapitulare den Anfang unserer Gemeinschaft in Deutschland mit folgendem Satz: Unsere Patres haben das Kreuz in Deutschland eingepflanzt.
Spiritualität bei Radio Horeb, 100 Jahre Passionisten in Deutschland. Über die Vor- und Gründungsgeschichte sprechen wir aufgrund dieses Jubiläums heute mit Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt. In der Fortsetzung geht es um die Klostergründung in Deutschland und Österreich, für die große Herausforderungen überwunden werden mussten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wie schon angedeutet, fielen ja die Anfänge unserer Gründung, unserer Passionistengründung in Deutschland zusammen mit den Anfängen der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland. Und gerade München war ja die Stadt der Bewegung. Ich hatte gerade schon hingewiesen auf den Hitlerputsch 1923. Und so stand auch die weitere Entwicklung unserer Gründung in Bayern und in Österreich in diesem Spannungsfeld. Man könnte sagen, ausgehend von unserer besonderen Spiritualität, im Spannungsfeld zwischen Kreuz einerseits und Hakenkreuz andererseits. Ich schaue jetzt im nächsten Teil auf diese Jahre 1925 bis 1945, bis zum Kriegsende. Im Februar 1925 war die Neugründung der NSDAP in München. Sie erstreckte sich jetzt als Organisation über das ganze Reich. Im Juli 1925 kam der erste Band von Adolf Hitlers Mein Kampf heraus. Und im November 1925 Gründung der SS. Genau in dieser Zeit haben die Passionisten dann ihr erstes Kloster in Österreich gegründet, im Jahre 1925. Also nach Pasing 1922-23 gingen sie dann 1925 nach Österreich. Dort übernahmen sie die Seelsorge an dem am Ostrand der Alpen gelegenen Wallfahrtsort Maria Schutz, etwa 80 Kilometer südwestlich von Wien. Und dort in Maria Schutz wurde 1927 dann auch das erste Noviziat der Neugründung eröffnet. Die Gründung des Klosters Maria Schutz in Niederösterreich können wir mit dem Datum des 1. Oktober 1925 festmachen, als Pater Viktor Koch dorthin kam. Pater Viktor richtete dann am 1. Februar 1926, ein Jahr darauf, ein Gesuch an die niederösterreichische Landesregierung mit der Bitte um Zuerkennung der Rechte eines österreichischen Bundesbürgers. Diesem Gesuch wurde entsprochen. Und dieser Umstand sollte noch weitreichende Folgen haben, denn Pater Viktor, unser Provinzgründer, war dann der einzige von den Amerikanern, der, weil er dann auch die Deutsche nach Einverleibung oder dem Anschluss Österreichs an Deutschland, weil er dann als einziger auch die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Alle anderen Ausländer, Amerikaner, mussten dann später Deutschland und Österreich verlassen. Zeitgeschichtlicher Hintergrund ganz kurz: Im Oktober 1929 der Börsensturz in New York, Beginn der Weltwirtschaftskrise, in Deutschland 1930 Rechtsrutsch bei den Wahlen zum Reichstag. Im Juli 1931 stand die Weltwirtschaft vor dem Zusammenbruch. Also schwierige politische und ökonomische, wirtschaftliche Verhältnisse. Darauf nahm in den darauf folgenden Jahren, im Jahr 1932, ein Zeitungsartikel Bezug, der sich eben mit unserer Gründung in Maria Schutz beschäftigte und den Titel trug: Maria Schutz amerikanisiert sich. Und in dem Artikel lesen wir: Schlechte Zeiten, auch vor den Toren des Himmels, machen die irdischen Miseren nicht mehr Halt. Umso hübscher und erfreulicher ist die beinahe amerikanische Geschichte von dem in die allerletzten Jahre fallenden Wiederaufblühen von Maria Schutz. Ein Aufblühen des früher schon halb vergessenen Wallfahrtsortes, das ein geradezu amerikanisches Tempo hat. Die Passionisten predigen nicht nur, sondern sie gehen mit echt amerikanischer Mentalität zu Werke, um dem alten Wallfahrtsort zu einem neuen Aufblühen zu verhelfen. Vor einigen Jahren, als es noch keine amerikanische Krise gab, also das ist der klare Bezug auf 1929 und den Börsenkrach in New York, konnte man für das Managen eines kleinen niederösterreichischen Gnadenkirchleins noch Gelder von amerikanischen Katholiken bekommen. Hinweis hier auf die Gelder, Spendengelder, die auch in die österreichische Gründung dann ab dem Jahre 1925 nach Maria Schutz geflossen sind. Und im Artikel heißt es dann weiter: In den Jahren der Wirtschaftskrise musste man bescheidener werden. Ja, das war so ein kurzes Schlaglicht auf diese Gründung in Maria Schutz seit dem Jahre 1925, das Kloster in Österreich. Die dritte Klostergründung führte dann wieder zurück nach Bayern. Und zwar im Jahre 1934 legte man den Grundstein für ein drittes Kloster in Schwarzenfeld in der Diözese Regensburg in der Oberpfalz, das künftig als Noviziatshaus dienen sollte. Denn bis dahin war Maria Schutz Noviziatshaus der deutsch-österreichischen Gründung. Diese Verlegung des Noviziats in das bayerische Schwarzenfeld am 26. August 1934, wie gesagt, wurde der Grundstein gelegt, hatte auch wieder politische Gründe. Und zwar bei den Grenzübertritten zwischen Deutschland und Österreich gab es immer mehr Schwierigkeiten. Und eine konkrete Maßnahme seitens der jetzt von Hitler gelenkten Regierung war die sogenannte 1000-Mark-Sperre. Das war eine Wirtschaftssanktion, die am 29. Mai 1933 von der deutschen Reichsregierung gegen Österreich verhängt worden war und die am 1. Juli 1933 in Kraft trat. Demnach mussten deutsche Staatsbürger fortan vor jeder Reise nach oder durch Österreich dem Deutschen Reich eine Gebühr von 1000 Reichsmark zahlen. Wohlgemerkt, das war in der Inflationszeit, ausgenommen im kleinen Grenzverkehr. Die Zahlung der Gebühr wurde im Pass vermerkt und war somit leicht kontrollierbar. Also das war eine Schikane, die natürlich dann die Verbindung zwischen Pasing und Maria Schutz sehr schwer machte, gerade wenn es um den Ordensnachwuchs, um die Novizen ging. Und so kam es zu diesem Entschluss, ein Noviziat im oberpfälzischen Schwarzenfeld zu bauen. Auch hier ein kurzer Blick auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund. Im Januar 1933 war Hitler deutscher Reichskanzler geworden. Es folgten das Ermächtigungsgesetz und die sogenannte Gleichschaltung. Im Juli 1933 Unterzeichnung des Reichskonkordates zwischen Deutschland und dem Vatikan. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland begann zu sinken durch ein umfangreiches Arbeitsbeschaffungsprogramm der Regierung. Und darauf Bezug nehmend, sagte zum Beispiel der Bürgermeister Bauer von Schwarzenfeld bei der Grundsteinlegung 1934 in Schwarzenfeld: Wir wissen zu würdigen die Tatsache dieses Klosterbaues in Bezug auf die gemeindliche Arbeitsbeschaffung, in Bezug auf die Vermehrung des Ansehens unseres Ortes und in Bezug auf die Hebung unseres Wirtschaftslebens. Also neben der geistlichen Dimension war dieser Klosterbau schon ganz klar auch im Blick der Arbeitsbeschaffung beurteilt worden. Und ein Jahr später bei der Einweihung des Klosters auf dem Miesberg im Jahre 1935 sagte sogar Generalvikar, damaliger Generalvikar Dr. Höcht: Was bringen euch die Passionisten, so stelle ich die erste Frage, und was wollt ihr ihnen entgegenbringen? Zur ersten Frage: Sie haben eine ganz bedeutende Arbeitsbeschaffung gebracht. Der Bau brachte Arbeit, Verdienst, und in nicht wenigen Familien wurde in dieser Bauzeit ein guter Pfennig verdient. Arbeitsbeschaffung ist eine große Sorge und große Aufgabe. Ein herzliches Vergelt's Gott für diese Arbeitsbeschaffung. Interessant, nicht? Der Klosterbau wird auch von einem kirchlichen Vertreter gerade unter diesem Aspekt der Arbeitsbeschaffung gewürdigt. Aber schon bald, das wirft einfach ein deutliches Licht auf die damalige wirtschaftliche Situation in unserem Land. Aber bald zogen dunkle Wolken am Horizont auf über der jungen Gründung der Passionisten in Bayern und Österreich, die jetzt mittlerweile drei Klöster zählten. 1936 durfte kein Ausländer mehr Oberer in einem deutschen Kloster sein. Verbot der Seelsorge für ausländische Priester. Das hatte natürlich zur Folge, dass unsere amerikanischen Gründer praktisch alle wieder in die Staaten zurückkehren mussten. 1941 dann im Krieg bereits wurde das Kloster Schwarzenfeld durch die Nazis beschlagnahmt und umgewandelt in ein, später in ein, erst in ein Kindererholungsheim und dann später in ein Forschungsinstitut. Einige der deutschen, mittlerweile schon deutschen Passionisten sind dann im Krieg gefallen, was natürlich auch einen großen Verlust bedeutete. Am Ende des Krieges, sagte Pater Viktor im Jahr 1945, die Alliierten gewannen zunehmend die Oberhand und für uns konnte es nicht schnell genug gehen. Nicht, dass wir den Tod des einfachen, armen deutschen Soldaten wollten. Sie konnten nichts dafür, aber wir hofften auf einen baldigen Sieg über die Nazis. Und nach der Kapitulation Deutschlands im Mai zogen auch die 45, zogen ja dann auch Amerikaner in den Ort Schwarzenfeld ein. Und Pater Viktor, der ja als einziger Amerikaner aufgrund seiner deutsch-österreichischen Staatsbürgerschaft noch geblieben war, er konnte dann den Ort Schwarzenfeld noch vor einem Vergeltungsschlag der Amerikaner gegen die Zivilbevölkerung retten, wurde dafür später dann auch zum Ehrenbürger Schwarzenfels ernannt. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte die Gründung doch circa 40 Mitglieder schon erreicht. Nach dem Krieg im Jahr 45 blieb davon nur ein kleiner Rest übrig. Es waren nur noch 9 Patres in den drei Klöstern vorhanden. Trotzdem wurde dann die deutsch-österreichische Gründung nach dem Generalkapitel von 1946 zur Vizeprovinz erhoben.
Musik. Sie hören Radio Horeb in der Sendung Spiritualität ist unser Thema heute. 100 Jahre Passionisten in Deutschland. Anlässlich dieses Jubiläums ist heute unser Gast Passionistenpater Gregor Lenzen aus Eichstätt. Über die Geburtswehen und die Entstehung der Klostergründung in Deutschland und Österreich haben wir bereits gehört. Im abschließenden Teil der Gründungsgeschichte der Passionisten in Deutschland geht es um den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht jetzt darum, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in den Blick zu nehmen. Wenn man auf die Situation am Ende des Zweiten Weltkrieges schaut, muss man sagen, die amerikanischen Mitbrüder hatten unter großen Opfern und durch die Unterstützung zahlloser Gläubiger das schier Unmögliche erreicht. 200 Jahre nach der Gründung unserer Kongregation betraten damals die Söhne unseres Ordensvaters Paul vom Kreuz deutschen Boden, um das Wort vom Wunder der Liebe Gottes auch hier zu verkündigen. Inmitten einer Wirtschaftskrise und dem Terror des Nationalsozialismus haben dann unsere Mitbrüder unerschrocken für das Reich Gottes gearbeitet, geopfert und gelitten und drei Klöster immerhin errichten können. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die amerikanischen Mitbrüder, die Gründer zum Verlassen Deutschlands und Österreichs gezwungen. Und das frisch erblühte passionistische Leben stand gleichsam vor dem Untergang. Aber es erlosch trotzdem nicht, sondern konnte nach Ende des entsetzlichen Krieges doch wieder zu sprießen beginnen. Und das muss man wirklich dem Provinzgründer Pater Viktor Koch zugute halten, dem es trotz mancher Spannungen gelang, die Ordensgründung in Deutschland am Leben zu erhalten. Er ging in seine Mutterprovinz, in seine Heimatprovinz, in die USA zurück im Jahre 1947 und richtete dort einen flammenden Appell an das damals tagende Provinzkapitel der Paul vom Kreuz Provinz in den USA und bat um personelle und materielle Hilfe wiederum für die deutsche Gründung. Dabei sagte er im Blick auf neue Rekruten, er selbst sei damals nach Deutschland im Gehorsam gegangen und trotz der vielen Schwierigkeiten, die er erlebt hatte, betrachtete er seine Jahre dort als die glücklichsten seines Lebens. Und er hat dann tatsächlich doch eine kleine Gruppe von jungen Mitbrüdern bekommen können, die er mit sich nach Deutschland zurückführen konnte. Aber es ging ihm nicht nur um die personelle Hilfe, sondern auch materielle Hilfe. Und zwar, wir kennen ja die Geschichte der Care-Pakete nach dem Zweiten Weltkrieg, die von Amerika aus nach Deutschland gekommen sind. Das gab es auch in unserer deutsch-österreichischen Gründung, denn Pater Viktor machte damals auf dem Provinzkapitel folgende Rechnung. In der Provinz vom Heiligen Paul vom Kreuz gibt es 9 Klöster und in der deutsch-österreichischen nur 3. Wenn nun jedes amerikanische Kloster jeden Monat nur ein Paket an die Klöster drüben in Deutschland und Österreich schicken würde, dann würde jedes Kloster in seiner Gründung Deutschland und Österreich 3 Lebensmittelpakete erhalten, was für sie eine wesentliche Hilfe bedeuten würde. Also Pater Viktor hat hier auch Care-Pakete organisiert und das danken ihm heute noch die Menschen, deren Familien damals in Schwarzenfeld zum Beispiel und auch in Mariaschutz auf diese Weise Hilfe von Amerika erhalten haben. Der Wiederaufbau war schwierig, trotz dieser personellen Unterstützung aus den USA, dann später auch noch aus Holland und aus Italien, konnte der frühere Mitgliederstand, also vor dem Krieg, nicht mehr erreicht werden. Trotzdem begann zu Beginn der 60er Jahre, begann es Anzeichen eines neuen Frühlings zu geben. Von 1960 bis 64 legten 7 Priesterstudenten und 3 Ordensbrüder wieder Profess ab. In dieser Zeit richtete auch die damalige Provinzleitung über den Pater General an die italienischen Provinziäle die Bitte, Priesterstudenten in die deutsche Gründung zu schicken, die, so war die Hoffnung, nach ihrer Priesterweihe in der deutschen Gründung bleiben sollten. In diesem Zusammenhang wurde dann in den Jahren 65 bis 66 in Regensburg ein Studentenwohnheim gebaut für den eigenen Ordensnachwuchs, die eigenen Studenten und auch weltliche Universitätsstudenten. So konnte im Wintersemester 66/67 konnten 8 Passionistenstudenten da in Regensburg ihr neues Heim, das Paulusheim, beziehen. Im Jahr 2007 ist dieses Paulusheim wieder geschlossen und das Gelände verkauft worden. 1976 wurde in München-Pasing neben dem Gründungshaus Schloss Gatterburg ein neues Kloster eingeweiht, das als Exerzitien- und Bildungshaus konzipiert war und immer noch existiert und in der Weise auch genutzt wird. Beim 50-jährigen Gründungsjubiläum schrieb der damalige Provinzoberer in der Festschrift folgende prophetische Worte. Nein, es ist einfach nicht denkbar, dass so viel selbstloser Idealismus, so viele Opfer, so viel geduldig ertragenes Leid, so viel Hoffen gegen alle Hoffnung unfruchtbar bleiben soll. Dieser Idealismus ist geläutert und ungebrochen in dieser Gründung lebendig. Könnte er nicht wie ein Samenkorn sein, das nach Gottes Willen noch auf seine Stunde warten muss, um dann hundertfältige Frucht zu bringen? Nun, wenn wir auf die Entwicklung schauen in unserer Passionistengründung, bis in die 90er Jahre hinein war die Zahl recht bescheiden. Also sie sank dann auch wieder, dieser angesprochene Ordensfrühling hielt leider nicht lange an. Die Zahl blieb dann immer so unter 20, 14, 15 bis 20 Mitbrüder, so war es lange Zeit. Doch ab den 2000er Jahren, kann man sagen, begannen Berufungen wieder zuzunehmen, was sicher auch die Frucht des treuen Gebetes vieler Gläubiger war. Und so haben wir wirklich viele junge Leute bekommen, so ab Beginn des 21. Jahrhunderts. Und so konnten wir auch auf Anfrage des Diözesanbischofs von Eichstätt, der sich an unsere Vizeprovinz gewandt hatte, im Jahre 2012 eine 4. Niederlassung beginnen, und zwar an der ehemaligen Kapuzinerkirche in Eichstätt, und haben dort Teile des angrenzenden früheren Kapuzinerklosters bezogen. Derzeit leben 4 Mitbrüder hier in Eichstätt und kümmern sich vor allem um die Beicht-, Krankenhaus- und Priesterseelsorge. Und unsere kleine, immer noch kleine Vizeprovinz steht aber derzeit als die drittstärkste Provinz in der nordeuropäischen Konfiguration unserer Kongregation da. Wir haben 4 Niederlassungen mit insgesamt 24 Professmitgliedern. Das ist zwar immer noch eine kleine Zahl, aber die meisten, über die Hälfte dieser Mitbrüder sind unter 50 Jahren. Und das ist das Besondere. Also der Zulauf hat in den letzten Jahren nie abgenommen. Es kamen immer wieder junge Leute zu uns. Und die Zeichen stehen weiterhin positiv. Der Kreis an interessierten jungen Männern, die einem Ordenseintritt bei uns offen gegenüberstehen und zu denen unsere Provinz regelmäßigen Kontakt hält, beträgt rund 20 Personen. In diesem Jahr dürfen wir die Priesterweihe von zwei Mitbrüdern sowie eine Diakonenweihe feiern. Im nächsten Jahr freuen wir uns auf die Feier von zwei ewigen Professen sowie eine Priester- und zwei Diakonenweihen. Das sind alles Zeichen des Lebens. Der Herr schenkt uns seit nunmehr 20 Jahren Berufungen, die wir dankbar und demütig annehmen. Wir fühlen uns fest verwurzelt im Charisma unseres heiligen Ordensvaters Paul vom Kreuz und bemühen uns nach Kräften in unserem Apostolat davon Zeugnis zu geben, unserem Apostolat, das vor allen Dingen sich in Richtung Neuevangelisierung bewegt. Und so dürfen wir also voll Dankbarkeit auf die 100 Jahre unserer Präsenz in Bayern und Österreich zurückblicken. Und mein Wunsch ist es, dass wir auch künftig dem Wahlspruch unseres Ordensgründers Paul vom Kreuz treu bleiben mögen. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus sei immer in unseren Herzen. Amen.
Herzlichen Dank, Herr Pater Gregor Lenzen, für den spannenden Einblick, den Sie uns jetzt gegeben haben über die Geschichte der Ordensgründung der Passionisten, die in diesen Tagen vor 100 Jahren begann. Pater Gregor, ich möchte noch auf ein Buch hinweisen, das jetzt neu in diesem Jahr aufgelegt worden ist. Mein Leben ist eine einzige Freude. Dieses Buch, Sie haben ja den Nachwuchs angesprochen, ist besonders für Jugendliche geeignet.
Ja, das ist eine Biografie über unseren beliebten Jugendheiligen Gabriel Possenti, die ich selber verfasst habe im Jahr 1988. Und die jetzt wieder neu im Fee-Verlag herausgekommen ist und in einer sehr schönen Form, wie ich denke. Und da kommt einfach zum Ausdruck, dass diese Berufung zum Passionisten etwas ist, wofür man sein Leben einsetzen und hingeben kann, nach dem Beispiel des heiligen Gabriel.
Wenn man jetzt auf Ihre Homepage geht, passionisten.de, gibt es auch ein großes Angebot, speziell jetzt auch in Schwarzenfeld. Die Gemeinschaft tut ja so einiges, dass junge Menschen aufmerksam gemacht werden auf den Orden der Passionisten.
Das ist richtig. Es finden regelmäßig die sogenannten Klostertage statt, wo vor allen Dingen unser Novizenmeister, Pater Dominikus, aber auch unser Provinzial, Pater Lukas, sich einbringen und junge, interessierte Männer in unser Charisma, in die Spiritualität der Passionisten einführen. Auch andere Mitbrüder, die sich bei solchen Klostertagen mit beteiligen und die verschiedenen Facetten unseres Lebens da ein bisschen beschreiben, zum Leuchten bringen wollen. Und da sind schon einige aus diesem Kreis, die Teilnehmerkreis, haben schon den Weg zu uns gefunden.
Ja, also ich kann auch sagen, hier in Pasing sind wir sehr gut aufgehoben von den Passionisten. Es wird auch so einiges angeboten hier in München-Pasing. Dankeschön für den Vortrag, Pater Gregor Lenzen. Darf ich Sie zum Abschluss noch um den priesterlichen Segen bitten?
Sehr gerne. Es segne, stärke und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, dass Sie bei uns waren und wir wünschen von Herzen weiterhin einen guten Nachwuchs.
Danke Ihnen.
Liebe Hörerfamilie, diese Sendung können Sie gerne noch einmal nachhören in der Mediathek von Radio Horeb auf unserer Homepage horeb.org. Ab Montag gibt es wieder die Möglichkeit, einen Mitschnitt als CD zu bestellen unter der Nummer 08328 921 120. Danke fürs Dabeisein, sagt Renate Mewes.